Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell.
Herzlich willkommen zu Folge 50 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Mein Name ist Hendrik Wiedewild, ich bin Kolumnist, Strategieberater und Rechtsanwalt aus Berlin. Heute melde ich mich aber aus Mallorca. Und weil wir die Folge 50 haben und damit ja ein Jubiläum, sind wir quasi zu dritt hier. Mit mir in der Leitung ist Maximilian Amos, Jurist und Redakteur aus der Beck Aktuell Redaktion. Hallo Max.
Hallo Hendrik, und magst du verraten, wer der oder die Dritte im Bunde ist?
Die Dritte im Bunde ist Pia Lorenz, die ist heute zwar eigentlich nicht da, aber sie hat ein Gespräch aufgezeichnet, das ihr nachher hören werdet. Und damit sind wir auch schon mitten in unseren Themen. Das sind unsere Themen. Das Amtsgericht Bamberg sorgt für Furore mit einer Bewährungsstrafe, nachdem jemand eine Bildmontage von Nancy Faeser verbreitet hat. Wir berichten euch das Neueste über Grenzschließungen und wir haben ein Gespräch über das Justizstandortstärkungsgesetz im Programm. Und jede Menge News von Tinder bis Trump.
Der Aufreger der Woche.
Wir starten mit einem Aufregerthema, denn wie vergangene Woche bekannt wurde, ist der Chefredakteur des Online-Magazins Deutschlandkurier, David Bendels, vom Amtsgericht Bamberg zu einer 7-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden, weil er ein Meme von Bundesinnenministerin Nancy Faeser geteilt hat. Max, warum ist dieses Meme nun strafbar?
Ja, also ich glaube, die meisten Leute werden es wahrscheinlich inzwischen schon gesehen haben, weil es ja doch ziemlich viel rumgegangen ist. Also das Bild zeigt ja Frau Faeser, die so ein Schild hochhält, auf dem zu lesen ist: Ich hasse die Meinungsfreiheit. Und Herr Bendels hatte das damals auf dem X-Kanal seines Magazins Deutschlandkurier gepostet. Und dieser Satz, der wurde nach Ansicht des Amtsgerichts Bamberg jedenfalls von Bendels, also auf das Foto nachträglich drauf montiert. Ich glaube, das bestreitet er aber auch nicht, dass das eben eine Montage ist. Und dazu hat er dann den Satz gepostet: Faeser hasst die Meinungsfreiheit. So, also dieses Bild von Faeser mit dem Schild, das gibt's wirklich, ja, aber das wurde eigentlich gepostet zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Kann man jetzt auch sehr geschmackvoll finden, sowas vielleicht zu verwenden, aber wir machen ja hier keine Haltungsnoten. Denn es geht ja um was anderes. Und da stand ursprünglich drauf: We remember. Und das hat er eben ausgetauscht gegen: Ich hasse die Meinungsfreiheit. Und das Gericht hat diesen Post als strafbare Verleumdung gewertet.
So, jetzt ist es aber nicht eine einfache Verleumdung gewesen, ne?
Genau, denn Frau Faeser ist ja auch jedenfalls noch keine Bürgerin wie jeder andere, sondern sie ist ja zumindest immer noch Bundesinnenministerin und damit auch politische Amtsträgerin. Und die sind im deutschen Strafrecht besonders geschützt, und zwar durch Paragraph 188 StGB gegen Verleumdungsdelikte. Danach kommt nämlich ein etwas höherer Strafrahmen zur Anwendung, mindestens 6 Monate, wenn man einen Politiker verleumdet, sofern das mit seiner politischen Tätigkeit zu tun hat und auch geeignet ist, das öffentliche Wirken der Person erheblich zu erschweren, wie die Norm sagt.
Ja, diese Norm führt ja im Moment gerade ohnehin immer häufiger zu Kritik, weil es ja sehr viele Anzeigen auch gab. Und sie wurde ja, glaube ich, eingeführt durch die schwarz-rote Koalition damals, also ein Werk der GroKo der Alten, als man sie noch so nennen konnte. Das klingt jetzt aber doch schon so ein bisschen nach, ja, Wiederaufleben der guten alten Beamtenbeleidigung oder sowas, oder?
Ja, also das so in die Richtung geht natürlich ein Teil der Kritik an dem Urteil. Viele haben da wahrscheinlich auch nochmal festgestellt, dass es überhaupt dafür eine besondere Strafvorschrift gibt. Das ist ja jetzt bei den meisten Laien vielleicht gar nicht unbedingt so klar. Und fühlten sich ja natürlich auch direkt bestätigt darin, dass man ja gar nichts mehr sagen dürfe und die da oben sowieso sozusagen unantastbar seien. Aber es gab auch inhaltliche Kritik an diesem Urteil, denn das Gericht kam ja dazu überhaupt nur deshalb, weil es dieses Meme als eine bewusst unwahre Tatsachenbehauptung bewertet hat. Also anders gesagt, das Gericht sagt, Bendels behaupte damit, dass Faeser wirklich ein Schild mit "Ich hasse die Meinungsfreiheit" hochgehalten habe.
Das muss man wirklich als ziemlich absurd bezeichnen, denn wer mal irgendwie 5 Minuten lang im Internet unterwegs war, weiß, dass Politiker, die Schilder hochhalten, immer wieder auf irgendwelchen Sachen auftauchen. Und ich meine, man sieht doch auch eigentlich ganz klar, dass das da eingefügt wurde. Ich meine, wie absurd ist denn die Vorstellung, dass Frau Faeser ein Schild hochhält mit "Ich hasse die Meinungsfreiheit"? Ist doch bekloppt.
Ja, ich hatte mich jetzt auch die Tage noch mit jemandem drüber unterhalten und der meinte dann zu mir: Wie kann man auch so bescheuert sein, solche Fotos heutzutage noch zu posten, also aus dem Ministerium, weil man ja weiß, dass die alle verunstaltet werden im Internet. Aber gut, Bendels hatte selbst behauptet, das sei ein satirischer Beitrag gewesen, und ich finde auch, das lässt sich irgendwie hören. Weil aus einem objektiven Empfängerhorizont muss man ja sagen, dass es auch total abwegig ist, anzunehmen, dass also egal wie man Frau Faeser unterstellt, zu Meinungsfreiheit zu stehen, dass sie sich ernsthaft dahinstellen würde und so ein Schild hochhalten würde. Ne? Deswegen finde ich, da ist schon ein bisschen was dran an der Kritik. Aber weil ich es ein bisschen genauer wissen wollte, habe ich mich dazu und auch zu der Frage, warum Politiker in Deutschland überhaupt einen besonderen Schutz gegen Äußerungsdelikte genießen, mal mit einem Experten unterhalten, und zwar mit dem Strafrechtsprofessor Armin Engländer von der LMU in München, und habe ihn gefragt, ob wir in Deutschland wirklich wieder so eine Art Majestätsbeleidigung für Politiker haben. Ja, herzlich willkommen bei Gerechtigkeit und Loseblatt, Armin Engländer.
Hallo, Amos, grüß Sie.
Der Chefredakteur des Deutschlandkuriers, David Bendels, ist vom Amtsgericht Bamberg zu 7 Monaten auf Bewährung verurteilt worden, wegen eines Memes, das die Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die noch Bundesinnenministerin, muss man ja sagen, zeigt, mit einem Schild, was sie hochhält, auf dem steht: Ich hasse die Meinungsfreiheit. Und wie bekannt wurde letzte Woche, ist er deswegen verurteilt worden auf Grundlage von Paragraph 188 StGB, sogenannte Politikerbeleidigung. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen nach Majestätsbeleidigung. Vielleicht erstmal ganz kurz vorweg ein kleiner Dreh. Was sind eigentlich die Ursprünge dieses Tatbestandes?
Ja, dieser Tatbestand ist tatsächlich schon relativ alt. Also der Tatbestand ist in unser StGB aufgenommen worden schon im Jahr 1951. Und der Hintergrund war im Grunde derselbe, aus dem eben dann der Gesetzgeber 2021 den Tatbestand nochmal erweitert hat. Man wollte eben der Verrohung des politischen Diskurses entgegenwirken. Man wollte eben eine Vergiftung eben der politischen Atmosphäre verhindern.
Ja, ich frage das ja auch deshalb, weil das natürlich momentan, dieses Urteil hat für viel Diskussionen gesorgt, und das schwingt immer so ein bisschen der Vorwurf mit, ja, wir räumen Politikern so eine Sonderrechtsstellung ein und stellen sie auf ein Podest, auf das der normale Bürger nicht kommt. Gibt es denn nach Ihrem Kenntnisstand in anderen Rechtsordnungen, gibt es da vergleichbare Normen, oder ist das so ein deutscher Sonderweg, den wir da gegangen sind?
Also ich kann jetzt nicht sagen, ob es irgendwelche Staaten und Länder gibt, in denen es vielleicht vergleichbare Regelungen gibt. Was ich aber in der Tat sagen kann, dass jedenfalls im deutschsprachigen Raum die Regelung tatsächlich singulär ist. Das heißt, mit anderen Worten, wenn man jetzt ins österreichische Strafgesetzbuch oder ins Schweizer Gesetzbuch reinschaut, dort gibt es eben keine vergleichbaren Straftatbestände.
Ja. Sie haben es auch schon angesprochen. Also 2021 hat ja der Bundesgesetzgeber mit dem Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität, so nannte sich dieses Paket, unter anderem auch Paragraph 188 StGB, über den wir hier reden, nachgeschärft. Vielleicht erläutern Sie nochmal kurz, was sich damals geändert hat, und hatte das, also man muss vielleicht sagen, als kleiner Disclaimer, die Urteilsgründe liegen uns noch nicht vor, aber hatte das auf diesen Fall Faeser hier denkbare Auswirkungen, diese Verschärfung?
Ja, es sind zunächst mal zwei Punkte geändert worden. Früher war es in der Tat so, dass eben dieser Tatbestand Politiker auf der Kommunalebene und auf der Bezirksebene nicht erfasst hat. Und dort war eben dann der Gesetzgeber der Auffassung, dass die eigentlich ganz besonders schutzwürdig sind, und hat insoweit eine Erweiterung vorgenommen. Und der andere geänderte Punkt betrifft sozusagen die Anknüpfung des Paragraphen 188. Der stellt ja nur einen Qualifikationstatbestand voraus, der eben voraussetzt, dass zunächst einmal eben ein anderes Beleidigungsdelikt erfüllt ist. Früher waren das nur die üble Nachrede und die Verleumdung. Jetzt ist es eben auch noch zusätzlich die Beleidigung. So, und jetzt zu Ihrer Frage: Sind diese Änderungen eigentlich relevant für eben den konkreten Fall? Und die Antwort in der Tat auf die Frage ist nein. Weil wir eben hier eine Bundespolitikerin haben, und das, was das Amtsgericht festgestellt hat, ist eben, dass es sich um eine Verleumdung handelt, und träfe das eben zu, dann wäre in der Tat dieses Verhalten auch schon nach dem alten Paragraph 188 strafbar gewesen.
Genau, also von der Systematik, Sie sagen es, der knüpft an die normalen Äußerungsdelikte an, und da war eben die Verleumdung ja auch früher schon von erfasst. Das heißt, also da hätte sich jetzt auch vor 2021 für Herrn Bendels wahrscheinlich nichts geändert, dann sagen Sie.
Nein, genau. Also die Änderungen sind jetzt eben für diesen Fall tatsächlich unerheblich. Sondern der entscheidende Punkt spielt sich eben dann auch gar nicht so sehr eben beim Paragraphen 188 ab, sondern die entscheidende Frage spielt sich eben beim Tatbestand der Verleumdung beim Paragraphen 187 ab, in der Frage, ob dieser Straftatbestand jetzt tatsächlich erfüllt ist, wie das Amtsgericht annimmt, oder ob es nicht gute Gründe gibt, den Paragraphen 187 hier zu verneinen.
Ja. Wenn wir dann auch mal in den Tatbestand reingehen der Verleumdung, also wie ich sagte, die Urteilsgründe haben wir ja noch nicht, aber das Meme, also das sozusagen, worauf das ja basiert, diese Verurteilung, also es ging ja ursprünglich auch auf einen Strafbefehl zurück, gegen den Herr Bendel sich dann gewendet hat, und dann kam es ja eben zu der Hauptverhandlung, in der das Urteil dann ergangen ist. Das ist ja öffentlich bekannt und das kann man sich anschauen, und ich fand, so ein bisschen drängt sich ja die Frage auf, ist dieses Meme nicht offenkundig satirisch gemeint? Also man muss ja auch bei Äußerungsdelikt, spielt ja auch immer die Meinungsfreiheit eine Rolle, und da kommt man ja immer in so eine Abwägung rein. Und was ist noch eine überspitzte satirische Äußerung? Was ist dann irgendwie eine Verleumdung oder eine Beleidigung zum Beispiel? Wie sehen Sie das hier?
Ja, ich sehe das im Grunde so wie Sie auch. Das heißt, aus dem Empfängerhorizont scheint mir ziemlich klar zu sein, dass man nicht auf die Idee kommt, dass Frau Faeser tatsächlich eine solche Äußerung getätigt hat, sondern dass es eben hier darum geht, eine bestimmte politische Einstellung, Haltung zu kritisieren, die eben hier der Beschuldigte glaubt, bei eben Frau Faeser identifizieren zu können. Und wenn man eben so mit Memes ein bisschen vertraut ist, dann scheint mir ziemlich klar eben die Botschaft dieses Meme zu sein, dass es eben hier um eine politische Kritik geht und nicht darum geht, den Eindruck zu erwecken, Frau Faeser habe tatsächlich diese Aussage getätigt.
Ja, also ich hatte auch, also als ich es gesehen habe, war es auch meine erste Reaktion. Es scheint ja eigentlich abwegig, dass man jetzt wirklich glauben würde, dass Frau Faeser sich da fotografieren lässt mit einem Plakat, auf dem steht, ich hasse die Meinungsfreiheit. Also, aber das, ja, wird man vielleicht abwarten müssen, wenn die Urteilsgründe mal vorliegen, was dabei man sich gedacht hat beim Gericht. Ich würde noch mal gerne zurückkommen auf diese Reform 2021, weil ich das ganz interessant fand vom Ausgangspunkt her. Denn die geschah ja auch so ein bisschen damals im Lichte des Mordes an Walter Lübcke, und dass man sich dann gesagt hat, wir müssen eben auch den Nährboden für Gewalttaten gegen Politiker, die eben keinen Personenschutz haben, wie vielleicht der Bundesminister das hat, sondern eben in dem Fall war es ja ein Kasseler Regierungspräsident, den müssen wir irgendwie austrocknen. Und da war, wenn ich das richtig erinnere, damals auch ein gewisser öffentlicher Rückhalt für da. Jetzt habe ich den Eindruck, schwingt das Pendel wieder in die andere Richtung, wo man sagt, man darf ja gar nichts mehr sagen und gegen die Politiker sowieso schon nicht. Und natürlich gibt es ja auch ein Spannungsfeld zur legitimen Machtkritik und dem, was dann vielleicht irgendwie auch dann öffentlich so verächtlich macht, dass es auch zu Gewalt aufrufen könnte. Jetzt ist es natürlich auch so, dass wir schon das normale Äußerungsstrafrecht haben, was ja auch davor ein Stück weit schützt. Inwieweit ist es jetzt aus Ihrer Sicht der richtige Ansatz, Politikern da einen höheren Schutz zuzubilligen?
Ja, das hängt jetzt in der Tat mit der Frage zusammen, was ist eigentlich eben der Schutzzweck dieses Paragraphen 188? Da geht es eben tatsächlich darum, dass man eben sagt, die Ehre des Politikers, der Politikerin ist mehr wert und verdient eben deshalb einen größeren Schutz? Oder geht es eben bei dem Paragraphen 188 nicht vielmehr um etwas anderes, eben um Allgemeininteresse? Ja, das heißt, dass wir eben als Allgemeinheit ein Interesse daran haben, dass unsere politischen Debatten, unser politischer Diskurs eben auf eine vernünftige Art und Weise dann stattfindet, dass eben die von uns gewählten Repräsentantinnen und Repräsentanten ihre Aufgabe dann auch tatsächlich erfüllen können, dass man sich irgendwie keine Sorgen darüber machen muss, was kann mir womöglich passieren, wenn ich eben eine solche Tätigkeit dann übernehme. Und mir scheint eben genau dieser Punkt hinter eben hier der erhöhten Strafbarkeit dann zu stecken, dass es also nicht eine Höherwertung, eine Höhergewichtung der Ehre des Politikers ist, sondern eher ein Allgemeininteresse an der Funktionsfähigkeit unseres politischen Betriebes.
Ja, also das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, wir haben da sozusagen auch ein überindividuelles Rechtsgut, was hinter dieser Strafnorm steht.
Also das ist in der Tat nicht unumstritten. Es gibt ja auch Auffassungen im Schrifttum, die das doch rein individualistisch sehen wollen. Das scheint mir von der Begründung her dann in der Tat allerdings eher schwierig zu sein. Und man muss in der Tat auch vielleicht sehen, dass dieser Straftatbestand auch tatsächlich vom Bundesverfassungsgericht schon überprüft worden ist. Mhm. Das liegt zwar auch schon lange zurück, 1955. Und da hat das Bundesverfassungsgericht dann auch entschieden, die Norm sei verfassungskonform. Auch das wird ja im Augenblick ein wenig bezweifelt in der Debatte. Aber wie gesagt, das Verfassungsgericht hat gesagt, die Norm ist in Ordnung. Und die Begründung allerdings, die eben das Bundesverfassungsgericht dafür gegeben hat, hat eben genau dieses allgemeine Interesse dann auch stark gemacht.
Ja, also das ist, glaube ich, ganz gut auch nochmal zu betonen. Das ist ja jetzt auch keine Norm, die eben kürzlich eingeführt wurde, wie Sie sagen, sondern die gibt's schon lange. Und das ist jetzt nicht irgendwie seit kurzem, weil jetzt die Politiker besonders empfindsam geworden wären, sondern das ist ja schon was eine längere Rechtstradition bei uns hat. Was allerdings neu ist hingegen, zumindest scheint mir das so, war, um nochmal auf diesen Fall von Herrn Bendels zurückzukommen, den wir uns ja aufgehängt hat mit unserer Diskussion, dass er als Bewährungsauflage, das habe ich mir auch nochmal vom Amtsgericht Bamberg bestätigen lassen, eine Entschuldigung an Frau Faeser ins Hausaufgabenheft geschrieben bekommen hat sozusagen. Also das muss man sich ja auch mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Bewährungsauflage heißt ja, wenn ich dagegen verstoße, gehe ich im Zweifel ins Gefängnis, wenn ich mich nicht bei Frau Faeser entschuldige sozusagen. Vielleicht einmal ganz allgemein die Frage an Sie, ist das normal? Ist das eine gängige Bewährungsauflage?
Nein, es ist sicherlich keine gängige Bewährungsauflage. Allerdings hat es sozusagen ähnlich Bewährungsauflagen tatsächlich im Zusammenhang mit solchen Beleidigungsdelikten tatsächlich schon gegeben. Ja, also was wir hier eben dann haben, ist ja den Paragraphen 56b, der eben sagt, das Gericht kann eben die Verurteilten auferlegen, dann nach Kräften den durch die Tat verursachten Schaden wieder gut zu machen. Mhm. Da hat es tatsächlich schon Auflagen gegeben, dass eben dann der Beleidiger in der Öffentlichkeit dann etwa eine Ehrerklärung zugunsten des Beleidigten abzugeben hat. Allerdings ist das in der Tat eine eher seltene Auflage. Und man kann sich schon natürlich fragen, ob eine Entschuldigung, anders als eine solche öffentliche Ehrerklärung tatsächlich geeignet ist, eben dann den verursachten Schaden wieder gut zu machen. Da müsste man in der Tat dann auch schauen, was das Amtsgericht sich dabei eigentlich genau gedacht hat.
Ja, gut, vielen Dank, Herr Engländer, dass Sie sich die Zeit heute genommen haben. Danke fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Ja, also diese Bewährungsauflage insbesondere finde ich besonders unwürdig. Also ich meine, da wird jemand gezwungen, jetzt eine Entschuldigung an die Ministerin zu richten. Das ist unwürdig für alle Beteiligten. Das ist unwürdig für den Verurteilten, das ist unwürdig fürs Gericht, aber auch für den Staat. Ich meine, wo leben wir hier denn?
Ja, also ich finde es auch einigermaßen absurd. Ich hoffe aber, dass Herr Bendels das Ganze jedenfalls wenigstens in Schönschrift verfasst hat, weil wer weiß, vielleicht zählt das ja sonst auch gar nicht.
Und in Berlin?
Ja, nicht unbedingt in Schönschrift verfasst, wenn man das bildhaft formulieren möchte, ist dagegen der Koalitionsvertrag, der sich ja, wie das so an diese Dokumente an sich haben, noch etwas sperrig liest. Über den haben wir in der vergangenen Woche auch schon gesprochen, beziehungsweise hast du mit Pia viel gesprochen und ich habe ja auch noch meinen Teil dazu beitragen dürfen, unter anderem zur neuen Härte im Migrationsrecht. Und die wollen wir uns heute vielleicht noch mal ein bisschen genauer anschauen.
Neue Härte à la Friedrich Merz, das heißt ja vor allem, wer einfach durch die EU marschiert und an Deutschlands Grenzen klopft, der wird jetzt künftig abgewiesen.
Genau, das ist, glaube ich, immer noch das Wichtigste, die Maßnahme, die im Zentrum steht, ist die Zurückweisung an die Grenzen, auf die Merz ja schon seit langem pocht, unter anderem ja auch mit seinem berüchtigten Entschließungsantrag damals im Bundestag, den er mit Stimmen der AfD durchgebracht hat. Wir erinnern uns ja alle noch lebhaft an die Geschehnisse damals.
Ja, die Aufregung war enorm und die Nachwirkung ja auch. Das hat die Linkspartei stark gemacht. Unverzeihlich nannte Olaf Scholz das damals und Rolf Mützenich sprach davon, man habe nun das Tor zur Hölle geöffnet. Was interessant ist, wenn man bedenkt, dass beide der Partei angehören, mit der Merz nun koaliert.
Ja, so schnell ist das politische Tagesgeschäft eben. Aber das ist ja auch ein Stück weit jetzt Merz' Problem, denn er muss ja seinen Ankündigungen jetzt auch Taten folgen lassen. Vor der Wahl hat er ja noch so ein bisschen getönt, dass er gleich am ersten Tag im Amt per Richtlinienkompetenz das Innenministerium anweisen werde, die Grenzen dauerhaft dicht zu machen. Ja, turns out, das braucht er jetzt gar nicht, denn es steht ja im Koalitionsvertrag drin, Randnummer 2988 fortfolgende, kann man das nachlesen. Da heißt es, wir werden in Abstimmung mit unseren europäischen Nachbarn Zurückweisung an den gemeinsamen Grenzen auch bei Asylgesuchen vornehmen. Wir wollen alle rechtsstaatlichen Maßnahmen ergreifen, um die irreguläre Migration zu reduzieren. Und das will man fortsetzen, bis das europäische Asylsystem wieder funktioniere.
Alle rechtsstaatlichen Maßnahmen. Hat die SPD nicht der Union im Wahlkampf noch entgegengehalten, dass Zurückweisungen an den Grenzen rechtswidrig seien?
Ja, das hat sie. Und damit war sie auch gar nicht alleine. Ich vermute mal so ein bisschen, dass diese Formulierung in Abstimmung mit unseren europäischen Nachbarn, die fand sich ja auch schon in dem Sondierungspapier von Union und SPD damals, dass das so ein bisschen Einvernehmen suggerieren soll, was dem Ganzen so die Schärfe nimmt. Also dass man sozusagen, wir machen das ja alles mit unseren Partnern in Abstimmung. Das Problem ist nur, dass so etwas, wenn das jetzt man unterstellt, illegal ist, dass es auch nicht dadurch legal werden würde, dass die Österreicher sagen, okay, dann schiebt mal ruhig an der Grenze wieder zurück.
Ja, mit dieser Legalität von Zurückweisung hast du dich diese Woche ja eingehender befasst, ne?
Genau, ich habe mir in einem Artikel für Beck aktuell nochmal die Argumente so ein bisschen angeschaut für und wieder Zurückweisung an den Grenzen. Und wer sich das nochmal im Detail durchlesen will, den Artikel packen wir euch auch in die Shownotes. Aber vielleicht ganz kurz, das Problem ist ja, dass diese Zurückweisungen im Dublin-System eigentlich nicht vorgesehen sind. Also deswegen, der Staat grundsätzlich, der zuständig ist für die Prüfung des Asylgesuchs, ist ja eigentlich der nach dem Dublin-System, wo die Menschen zum ersten Mal EU-Boden betreten haben, was in der Regel nicht Deutschland ist. Allerdings ist es aber auch so, dass alle Staaten nach europäischem Recht dazu verpflichtet sind, einen Asylantrag beziehungsweise zumindest die Zuständigkeit für dessen Prüfung selber zu prüfen, wenn denn jemand an die Tür klopft. Das heißt also, wenn jemand an die deutsche Grenze kommt und da Asyl sagt, dann darf die Bundespolizei nicht einfach sagen, geh bitte zurück in den Einreisestaat, sondern es muss in Deutschland geprüft werden, wer zuständig ist und erst dann kann die Person dahin überstellt werden.
Was in der Praxis aber ja sehr lange dauern kann.
Genau, das kann sehr lange dauern, auch weil die Überstellungen teilweise schwierig sind. Italien zum Beispiel hat ja zwischendurch das mal ganz ausgesetzt, hat gesagt, nee, wir nehmen jetzt keinen mehr zurück. Und während dieser Zeit leben die Menschen dann natürlich schon im Land und das ist ja Teil des, wenn man so will, Problems, ne, dass man eben dann die Leute erstmal hier hat und sich auch um die kümmern muss. Und das will Merz eben vermeiden und deswegen die Menschen im Zweifel gar nicht erst wieder reinlassen. Und dafür hat man sich ja in der Vergangenheit in der Union schon so unterschiedliche Rechtfertigungen überlegt. Der wichtigste Trumpf im Ärmel dürfte aber nach wie vor wahrscheinlich die sogenannte Notstandsklausel sein.
Ja, über diese Notstandsklausel im EU-Recht haben wir hier tatsächlich auch schon mal gesprochen. Was verbirgt sich genau dahinter? Erklär es vielleicht nochmal.
Ja, also das geht zurück auf diesen Artikel 72 AEUV, also nachdem die Mitgliedstaaten eben die Zuständigkeit behalten, in allen Fällen für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz der inneren Sicherheit. Also das kann man dann eben so auslegen, dass wenn eine Gefahr für diese Rechtsgüter besteht, dass dann europäisches Recht sozusagen zweitrangig ist und die Mitgliedstaaten sich ein Stück darüber hinwegsetzen dürfen.
Aber kann man das Migrationsproblem wirklich damit begründen, dass jetzt ein Notstand vorliegt? Ist es nicht etwas hochgehängt?
Ja, habe ich auch erst gedacht. Also zumal, also viele sagen ja auch, jetzt die Zahlen sind ja eigentlich auch runtergegangen in letzter Zeit. Also gerade jetzt wäre ein schlechter Zeitpunkt, damit zu argumentieren. Allerdings sagt Daniel Thüm, den hatten wir auch hier schon im Podcast, einer der renommiertesten Experten für Migrationsrecht in Deutschland, dass es eigentlich auch gar keine Notstandsklausel sei, also dass dieses Wort gar nicht passe, sondern es handelt sich eher um eine Ausnahmeklausel. Also es ist gar nicht so scharf formuliert, denn diese Begriffe Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Schutz der inneren Sicherheit, die sind natürlich relativ dehnbar. Und er sagt, der Staat muss nicht irgendwie kurz vom Kollaps stehen, damit das erfüllt ist, sondern es könnte vielleicht auch reichen, dass einfach die Aufnahmekapazitäten völlig überlastet sind.
Und das wäre dann juristisch gangbarer Weg, um zu sagen, ja, wir machen jetzt Zurückweisung, ja?
Zumindest vom Ende her gedacht, denkt, glaube ich, auch Herr Thüm das nicht, weil er den EuGH hier für sehr restriktiv hält und glaubt, dass der dann im Zweifel einschreiten würde. Aber auch Konstantin Ruschka, auch ein bekannter Migrationsrechtler, sagt, der EuGH habe ja schon klargestellt, dass diese Ausnahme nach Artikel 72 eben nur dann greife, wenn im europäischen Primär- und Sekundärrecht keine ausreichenden Mittel irgendwie vorhanden wären, um auf solche, sag ich mal, Problemlagen mit hohem Migrationsdruck zu reagieren. Und das aber sei eben der Fall. Solche Instrumente gäbe es, Massenzustromrichtlinie etc. Und deswegen war wohl auch die Berufung auf Artikel 72, das haben ja schon verschiedene Staaten versucht in der Vergangenheit, nie von Erfolg gekrönt.
Ja, auch Herrn Ruschka hatten wir übrigens auch schon im Podcast. Da jetzt dann aber ja ganz sicher jemand klagen wird, rennt die Bundesregierung dann jetzt sehenden Auges in eine gerichtliche Niederlage?
Ja, also man kann das so sehen, wenn sie es dann wirklich so umsetzen wollen. Daniel Thüm, der regelmäßig auch schon die CDU zum Beispiel zu migrationsrechtlichen Fragen beraten hat, der hat da noch eine andere Interpretation in petto und sagt, möglicherweise ist jetzt nicht unbedingt sein Ratschlag, aber das, so wertet er das, könnte man ja auch auf einen kurzfristigen Abschreckungseffekt zielen, wodurch sich dann eben weniger Menschen überhaupt auf den Weg nach Deutschland machen. Also dass sozusagen man diese Abschreckung haben möchte und dann eben sagen könnte, gut, jetzt sind ja weniger Leute gekommen, hat ja funktioniert, dann können wir es jetzt auch lassen, um so Typen die Zurückweisungen dann gesichtswahrend zu beenden, bevor zu viele Gerichte einschreiten. Also im Endeffekt stellt man sich hin und sagt, hat doch super funktioniert, reicht auch und spart man sich sozusagen vielleicht die großen gerichtlichen Niederlagen. Wenn du mich fragst, ist das eine sehr instrumentelle Einstellung zum Recht. Man sagt, ja, wir stoppen es einfach wieder, bevor es ganz schlimm wird. Aber dieses Verständnis ist jetzt auch vielleicht nicht unbedingt ganz so neu, wenn ich das sagen darf.
Ja, meine, es ist im Grunde strategische Kommunikation mit Mitteln des Rechts, ne? Also mit Mitteln so eine Ausnahme zu ziehen und damit so eine Art kommunikativen Push-Effekt auszulösen. Ja, aber ich meine, gut, wir sind im Bereich des eher politisch gefärbten Europarechts. Vielleicht ist das dann doch ein Weg.
Die gute Nachricht.
So, ich hatte ja versprochen, Pia Lorenz ist auch da. Sie hat nämlich mit Germanys Top-ZPO-Experten Peter Berth gesprochen über das Justizstandortstärkungsgesetz. Das ist mittlerweile seit 1. April in Kraft. Aber wir haben das Gespräch ausnahmsweise geschoben, als wir es vor kurzem aufgenommen haben, weil so viel los war. Stichwort Koalition, Berlin und so weiter. Wir haben jetzt dieses Interview für euch da. Das ist in der Tonqualität so ein bisschen so lala. Ich habe es noch nicht in der endproduzierten Version gehört, aber dafür jedenfalls schon mal Entschuldigung. Und ja, Pia kommt jetzt mit dem Justizstandortstärkungsgesetz in Kraft treten Interview.
In der vergangenen Woche ist das Justizstandortstärkungsgesetz in Kraft getreten. Zuletzt haben wir darüber im vergangenen Juli gesprochen mit Peter Berth. Und Herr Berth war damals ziemlich optimistisch, dass der Justizstandort Deutschland wirklich gestärkt werden kann, sodass wieder mehr Unternehmen die staatliche Justiz anrufen. Jetzt, kurz nach dem Inkrafttreten des Gesetzes, ist Peter Berth wieder bei uns. Und ich sag's mal so, Spoiler-Alarm, die Begeisterung ist schon eine Woche später nicht allzu groß. Zuallererst mal herzlich willkommen bei Gerechtigkeit und Loseblatt, lieber Herr Berth.
Vielen Dank, schön, dass ich wieder da sein darf.
Sie sind Rechtsanwalt und Partner im Bereich Litigation Dispute Resolution, schwieriges Wort, bei Rimon Law hier in Frankfurt am Main. Sie sind also beratend tätig, aber Sie sind auch selber Schiedsrichter. Sie sind einer der Herausgeber des ZPO-Blogs, Mitglied des Gesetzgebungsausschusses Zivilprozessrecht des Deutschen Anwaltsvereins und für den DAV, bitte korrigieren Sie mich, aber das war, glaube ich, sozusagen Ihre Funktion dort, waren Sie auch Mitglied der Reformkommission Zivilprozess der Zukunft im Bundesjustizministerium. Und jetzt, Sie, also alle hören, Sie sind der absolute ZPO-Top-Experte. Bitte bringen Sie alle, die sich etwas weniger mit der ZPO befassen als Sie, also ungefähr alle, nochmal ganz kurz auf Stand. Was steht nochmal im Justizstandortstärkungsgesetz? Was sollte da kommen und wozu sollte das gut sein?
Ja, vielen Dank für die Blumen. Der Bundesgesetzgeber war der Meinung, dass den deutschen Gerichten gerade die großen und komplizierten wirtschaftsrechtlichen Streitigkeiten mit hohen Streitwerten abhanden kommen, weil die entweder ins Ausland gehen oder in die Schiedsgerichtsbarkeit. Und man wollte diese Streitigkeiten für die staatliche Gerichtsbarkeit zurückgewinnen.
Auf welchem Wege sollte das denn jetzt passieren? Also wir haben Commercial Courts, gab es ja schon so ein bisschen vorher, aber jetzt ging man in die Vollen sozusagen aufs Ganze und sagte, wir wollen es möglich machen, auf Englisch zu verhandeln und das eigentlich nur noch mit spezialisierten Richterinnen und Richtern, richtig?
Genau, die Commercial Courts, die es bis jetzt gab, mussten ja im Rahmen der ZPO, so wie sie war, bis zum 1. April arbeiten. Da konnte man allenfalls mal drauf verzichten, zu übersetzen und man konnte im Einverständnis von Gericht und Parteien auf Englisch verhandeln. Aber das war's. Jetzt haben wir wirklich für die Gerichte und für die Verfahren, bei denen sich die Parteien dafür entscheiden, die Gerichtssprache Englisch. Alternativ zur Gerichtssprache Deutsch. Technisch hat der Gesetzgeber das so gemacht, dass er eben GVG Ermächtigungsnormen für die Bundesländer geschaffen hat. Die konnten je Bundesland einen Commercial Court einrichten und dann noch spezialisierte Landgerichte als Commercial Chambers ausstatten.
Und das sollte dann auch der Rechtsweg sein sozusagen, also Commercial Chamber, dann Commercial Court und dann zum BGH?
Es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Ab 500.000 Euro kann ich, wenn ich will, gleich zu einem Senat am Oberlandesgericht als erstinstanzlichem Gericht gehen und habe dann zulassungsfrei die Revision zum BGH. Oder ich gehe unter 500.000 Euro zu einer Commercial Chamber am Landgericht, habe dann die Berufung zum Commercial Court und dann aber unter den ganz normalen Voraussetzungen die Revision zum BGH.
Das klingt ja erstmal total sinnvoll. Man denkt sich dann super, dann sitzt man da vor den hochspezialisierten OLG-Richterinnen, die vielleicht endlich mal auch mit der hochspezialisierten Anwaltschaft mithalten können, kann das alles auf Englisch machen. Jetzt ist das Gesetz eine Woche in Kraft und man muss sagen, Sie haben den Job einer Journalistin gemacht. Ich bin sehr dankbar. Sie haben sich nämlich die Mühe gemacht, alle Bundesländer anzuschreiben und mal nachzufragen, wie die das denn jetzt eigentlich umgesetzt haben mit den Commercial Courts. Und das ist jetzt von dem, was der Bundesgesetzgeber sich vorgestellt hat, relativ weit entfernt, oder?
Ja, der Bundesgesetzgeber hat in der Regierungsbegründung ausdrücklich geschrieben, es gelte ein inflationäres Entstehen von Commercial Courts und eine Zersplitterung der Commercial Courts-Architektur zu vermeiden. Deswegen hat er den Bundesländern die Möglichkeit gegeben, bundeslandübergreifend Zuständigkeiten zu begründen und hat das ziemlich ausdrücklich mit der Hoffnung verbunden, es möge vielleicht so etwa 5 Commercial Courts geben, die sich dann absprechen und spezialisieren.
Und jetzt
also
kommt
Spoiler
die Realität.
Alert. Absprachen zwischen den Bundesländern hat es keine gegeben. Es gibt keine länderübergreifenden Zuständigkeitsvereinbarungen. Wir stehen momentan bei 8 Commercial Courts.
Also schon mal 3 mehr, als es eigentlich werden sollten, nach der Vorstellung des Bundesgesetzgebers?
Genau, und das wäre dann in jedem zweiten Bundesland eines. Gerüchteweise wird zum Jahresende noch ein 9. dazukommen. Also der Bundesgesetzgeber ging eigentlich davon aus, dass Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bayern und Baden-Württemberg an den Start gehen würden. Und jetzt mal von Norden nach Süden. Bislang haben sich gemeldet Hamburg, Bremen, die erste kleine Überraschung, Berlin, hatte man auch nicht unbedingt auf dem Schirm, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern und dem Vernehmen nach wieder zum Jahresende auch noch Sachsen in den illustren Kreis, der dann gar nicht mehr so illuster ist, treten.
Haben die denn jetzt quasi alle schon geöffnet? Also kann ich da jetzt überall schon hingehen und sagen, guten Tag, ihr seid ja jetzt fertig seit letzter Woche, hier ist meine Rechtsstreitigkeit?
Also Hessen und Bayern sind noch nicht so weit. Die haben das für den Sommer angekündigt. Sachsen für das Jahresende. Die anderen haben jetzt in der ersten Aprilwoche die jeweiligen Verordnungen erlassen und sind zumindest auf dem Papier startklar.
Das heißt, wir haben jetzt ohnehin schon viel, viel mehr Bundesländer, als wir haben wollten, aber Sie haben mir natürlich im Vorgespräch auch schon verraten, es ist nicht nur das, sondern es gibt über sozusagen die Länder hinaus auch noch eine Zersplitterung in Regionen.
Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen haben ja jeweils 3 OEGs und die haben sich dafür entschieden, in jedem OEG-Bezirk auch eine Commercial Chamber einzurichten. In Niedersachsen ist das in Hannover, Braunschweig und in Oldenburg.
Das heißt, wenn ich den Mindeststreitwert für den Commercial Court von 500.000 nicht erreiche, kann ich zu Commercial Chamber gehen. Und normalerweise gehe ich ja dann davon aus, wenn mir das Urteil nicht passt, dann kann ich in die Berufung gehen zum Commercial Court.
So war die Idee. Jetzt geht allerdings in diesen Ländern mit mehr als einem OLG dann die Berufung nicht zentral zu dem einen Commercial Court, sondern zu den jeweiligen regionalen Oberlandesgerichten. Dasselbe Muster haben wir in Nordrhein-Westfalen. Da haben wir den Commercial Court beim Oberlandesgericht Düsseldorf. Dann haben wir aber Commercial Chambers nochmal in Düsseldorf, Köln, Bielefeld und Essen. Damit sind auch wieder alle 3 OEG-Bezirke abgedeckt. Und dann gehen die Rechtsmittel eben nach Hamm, Köln oder Düsseldorf.
Aber eben nicht zum Commercial Court, denn da gibt's ja gar keinen Commercial Court. Das heißt, ich würde dann erstinstanzlich schön auf Englisch und mit mehr Geschäftsgeheimnisschutz und so weiter verhandeln. Und dann gehe ich aber in der zweiten Instanz zum ganz normalen OLG und eben nicht zum OLG mit dem Commercial Court in meinem Bundesland, obwohl es den gibt.
Das kann passieren, ja. Und das ist sozusagen der regionale Aspekt an der Sache. Und dann haben wir auch noch ganz unterschiedliche Modelle. Wir haben zum einen das Modell der wirklich spezialisierten Commercial Courts. Also Berlin sagt, wir machen nur Bau- und Architektenrecht. Bremen sagt, wir machen Schifffahrtsrecht, Transportrecht, Wasserstoffrecht und Luft- und Weltraumrecht. Stuttgart sagt, wir machen Gesellschaftsrecht und M&A. Und im Vernehmen nach wird auch Bayern mit einem spezialisierten Zuschnitt an den Start gehen.
Aber genau so sollte es ja auch sein, ne? So hatte sich der Bundesgesetzgeber das ja vorgestellt, oder nicht?
Mehr oder weniger, ja. Und in der Summe sollte aber alles abgedeckt werden. Und dann gibt es eben das breit aufgestellte Modell, das sind dann eben Niedersachsen, NRW, Hamburg und Hessen, wo grundsätzlich die gesamte vom GVG eröffnete Palette dazugehört. Und dann gibt es nochmals regionale Modifikationen. Es gibt Bundesländer, die haben sich dafür entschieden, nur einen Commercial Court einzurichten. Das ist Bremen und aller Voraussicht nach auch Bayern. Und keine erstinstanzliche Commercial Chamber. Und dann gibt es Bundesländer, die haben für die Commercial Chambers nochmal eigene Zuständigkeitsstreitwerte von 100.000 Euro in Niedersachsen oder 100.000 Euro für manche Rechtsgebiete und 500.000 Euro für andere Rechtsgebiete in NRW eingeführt.
Als Unternehmen habe ich doch aber in der Regel gar nicht von Anfang an unbedingt auf dem Schirm, wie hoch mein, ich sag mal, Schadensersatzanspruch, was auch immer ich jetzt geltend mache, wie hoch mein Anspruch sein wird. Das heißt, wenn ich in einem Bundesland lebe, das gar kein Commercial Chamber hat, dann ich aber gar nicht weiß, ob ich die 500.000er Grenze erreiche, dann kann ich doch von niemandem verlangen, dass der sich von Anfang an vornimmt, ich gehe jetzt mal zum Commercial Court, obwohl ich gar nicht weiß, ob ich da hinkomme, richtig?
Ich komme ja grundsätzlich nur zum Commercial Court Kraft ausdrücklicher oder stillschweigender Zuständigkeitsvereinbarung. Aber wenn ich jetzt als Kortelarjurist da sitze und will eine Gerichtsstandsvereinbarung entwerfen, dann stehe ich in der Tat vor der Frage, wenn ich beispielsweise nach Bremen gehen möchte, des Wasserstoffrechts wegen, was ist dann, wenn ich die 500.000 nicht erreiche? Dann ist dort keine korrespondierende erste Instanz. Oder eben umgekehrt, wenn ich sage, ich finde eigentlich die Commercial Chamber in Bielefeld ganz sexy, aber ich habe da keine Berufung zu einem Commercial Court. Also wir haben generell jetzt eine sehr zersplitterte Landschaft und wir haben eben auch nicht diese Zuständigkeitsvereinbarung unter den Ländern. Ich muss jetzt also beim Draften richtig aufpassen und muss mich mit potenziell eben 8 verschiedenen oder 9 verschiedenen Landesverordnungen teilweise dann noch im Zusammenspiel mit den jeweiligen Geschäftsverteilungsplänen befassen, um meine passgenaue Gerichtsstandsklausel entwerfen zu können. Da ist schlicht und einfach die altbewährte Schiedsklausel deutlich einfacher und auch risikoloser. Ich meine, die Justiz hat jetzt hier so ein Premium-Produkt entworfen, ihrer eigenen Auffassung nach. Und richtig gemacht könnte es das auch sein. Aber den Vertrieb, den sorgt ja die Rechtsanwaltschaft aus. Und die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte müssen sich jetzt überlegen, kann ich das meinen Mandanten verkaufen? Gerade in einem Cross-Border-Kontext kann ich das dem ausländischen Vertragspartner verkaufen. Und da habe ich jetzt doch ein paar Hürden mehr, als es idealerweise wäre und als es, glaube ich, auch der Gesetzgeber sich gedacht hat.
Gibt es denn auch ein gutes Beispiel?
Ich glaube, das überzeugendste Konzept aus meiner subjektiven Sicht ist das in Baden-Württemberg. Die können alles außer Hochdeutsch, also können sie auch Commercial Court. Die haben ja schon in Stuttgart einen Commercial Court eingerichtet. In alter Prägung, da gibt's auch die Erfahrung, auf der man da aufbaut. Und das ist ein ziemlich einfaches und benutzerfreundliches Konzept. Die Stuttgarter stellen auch eine Musterklausel zur Verfügung.
Oh wow, okay.
Da gibt es den Commercial Court beim Oberlandesgericht Stuttgart für gesamt Baden-Württemberg. Es gibt die Commercial Chamber auch beim Landgericht Stuttgart. Es gibt keine zusätzlichen Streitwertgrenzen. Also da geht es bei 5.000 Euro am Landgericht los und eben ab 500.000 am Commercial Court. Und da gibt es eben die Spezialisierung. Wir machen Gesellschaftsrecht. Da gibt es dann einen Senat, der macht Personengesellschaften, einen, der macht Kapitalgesellschaften. Dann wird da noch M&A angeboten und das ist es. Das kommt, glaube ich, der Idealvorstellung des Gesetzgebers, so wie ich es verstanden habe, relativ nahe.
Und dann möchte ich Ihnen jetzt zum Abschluss genau dieselbe Frage stellen, die ich Ihnen im letzten Jahr auch schon gestellt habe. Würden Sie im Moment Ihrem Mandanten dazu raten, eine schöne Klausel in den Vertrag aufzunehmen, dass Sie zu einem deutschen Commercial Court gehen möchten? Vielleicht teile ich die Frage auf. A, zu allen anderen Commercial Courts und B, nach Stuttgart.
Sie kriegen die klassische Juristenantwort. Es kommt drauf an. Beispielsweise in M&A-Verträgen könnte ich mir gut vorstellen, Stuttgart zu wählen. Ja, die haben einen Track Record, die wissen, was sie tun. dieses spezialisierte Konzept und ich laufe eben nicht das Risiko, nur weil ich einen Schadensersatzanspruch von nur 450.000 habe, bei einer normalen Zivilkammer oder bei einer normalen Kammer für Handelssachen zu landen. Bei allen anderen kommt es eben auch darauf an, wie spezifisch kann ich heute schon das Risiko umreißen, a, inhaltlich und b, der Höhe nach. Das ist, bleibt spannend zu sehen. In Nordrhein-Westfalen steht ja hinter dieser Aufteilung auf Düsseldorf, Köln, Bielefeld und Essen auch ein inhaltliches Spezialisierungskonzept mit Düsseldorf für Gesellschaftsrecht, Köln für IT und Bielefeld und Essen für erneuerbare Energien. Kann sein, dass es in gewissen Branchen auch dann Anklang findet. Ich glaube, ich habe es das letzte Mal auch schon gesagt. Meine Erwartung ist, dass da auch jetzt schwerpunktmäßig deutsch-deutsche Rechtsstreitigkeiten erstmal hingehen, wo die Parteien die Spezialisierung nutzen wollen und die Besonderheiten, auch die Serviceorientierung der Commercial Courts nutzen wollen. Und die englische Sprache ist vielleicht gar nicht so entscheidend. Es könnte dann eben auch sein, dass in gewissen Branchen die Leute sagen, gut, dann gehe ich eben mit IT-Sachen nach Köln. 100.000 ist da jetzt auch eine Streitwertgrenze, die vielleicht vernünftig sein dürfte in vielen Verträgen. Und dann geht es da eben dann zu einem spezialisierten Senat, zum OLG Köln, damit kann ich leben. Aber für die Cross-Border-Sachen ist das, glaube ich, zu kompliziert, zu schwer zu verkaufen, mit viel zu vielen Unwägbarkeiten belastet. Und da werden die Kolleginnen und Kollegen beim Draften wahrscheinlich sagen, die Mühe mache ich mir nicht. Dann ist es wieder DIS oder ICC.
Und irgendwas sagt mir, wir werden uns in spätestens ein paar Monaten hier widersprechen, lieber Herr Bert. Für den Moment ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Expertise hier bei Gerechtigkeit und Loseblatt. Bis bald.
Vielen Dank, bis bald.
Max, mein Problem mit dieser Folge ist ja dieses. Ich habe noch gar nicht viel gesagt. Deshalb mache ich jetzt mal ein paar News, okay?
Ja, Henrik, das will ich dir auch gar nicht zu, dass du jetzt so wenig zu Wort kommst. Wie wär's denn, wenn wir mit Amerika anfangen? Da haben wir über den neuesten Wahnsinn noch gar nicht gesprochen.
Genau, wir wollen nicht jede Folge mit Donald Trump einsteigen, aber wir kommen auch nicht an ihm vorbei. Also, es gibt News. Trump hat einen Deal geschlossen mit Kanzleien. Und zwar mit Kirkland & Ellis, A&O Sherman, Simpson, Thatcher und Bartlett und Latham Watkins. Die verpflichten sich nun zu gratis Rechtsberatung für die US-Regierung und im Gegenzug endet eine Untersuchung zu den DEI-Maßnahmen.
Ja, wow, da hat der Dealmaker im Weißen Haus mal wieder zugeschlagen.
So kann man es sagen. Also, was war los? Die Equal Employment Opportunity Commission, EEOC, das ist eine Behörde, die sich eigentlich gegen Diskriminierung einsetzt, die hatte eine Frist gesetzt bis zum 15.04., das war also vorgestern, und hatte verlangt, dass die DEI-Maßnahmen offengelegt werden. So, und jetzt hat es eine Einigung gegeben, die hat Trump dann stilsicher auf seinem eigenen sozialen Netzwerk Truth Social verkündet. Es klingt alles wie eine Dystopie, aber es ist die Realität. Ja, vorher hatten auch schon andere Kanzleien gedealt. Insgesamt hat Donald Trump sich jetzt also damit Rechtsdienstleistungen im Wert von 940 Millionen Dollar erkauft. Vielleicht auch eine ganz gute Inspiration, falls es mal in der Koalition in Berlin zu Haushaltsproblemen kommt.
Ja, ist ja eigentlich alles nur Pro-Bono-Arbeiten. Und die Frage ist so ein bisschen, was versteht die Trump-Regierung unter Pro-Bono? Sie haben ja schon gesagt, dass sie sich eigentlich so ein bisschen ihre eigenen Steckenpferde da dann gerichtlich durchsetzen lassen wollen von den Kanzleien. Also ich glaube, so wie man das bei Trump erwarten kann, ist der Pro-Bono-Begriff auch sehr dehnbar. Jetzt reden wir über ganz viele Kanzleien, die alle umgefallen sind. Ist denn noch irgendwer aufrecht stehen geblieben gegen Trump?
Ja, ein paar sind da. Perkins und Coy, Jenner und Block und Wilma Hale, Sussman und Godfrey, so eine kleine Boutique, die wollen sich juristisch wehren. Wie das Ganze ausgeht, wissen wir natürlich noch nicht, werden wir aber natürlich berichten.
Also zumindest ein kleiner Lichtblick. Und was ja auch diese Woche dann durch die Nachrichten geisterte, Harvard, die große renommierte Universität Harvard, hat ja Widerstand angekündigt.
Ja, genau. Also das kann man schon sagen. Die stellen sich jetzt hin und machen den Rücken gerade. No government, regardless of which party is in power, should dictate what private universities can teach. Das hat Harvards Präsident Alan Garber gesagt und auf der eigenen Website veröffentlicht. Also schon ein Statement. Trump hat darauf natürlich reagiert und hat gesagt, Harvard is a joke. Es würde Hass unterrichtet werden und Dummheit und es seien woke, radikale, linke Idioten. Also woke, radical, left, idiot. jetzt.
Hattest du nicht damals auch das Hassfach an der Universität, Henrik?
Das Hassfach?
Ja. Ja,
so, das, wo Hass unterrichtet wird. Ich war nicht in Harvard, ich habe Hassen nicht gelernt, deswegen bin ich auch so unlinks. Ja, es ist, werden viele interessante Worte gerade durch die Luft geworfen. Obama hat sich eingemischt. Er hat also gesagt, das sei, was Trump da mache, ham-handed. Ein wahnsinnig toller Ausdruck. Also mit Schinkenhänden würde Trump da vorgehen. Was ich auch deswegen interessant finde, weil ja über Trumps Hände früher sehr viel gesprochen wurde. Also es ist einiges los. Das Bildungsministerium hat sich dann noch eingeschaltet und hat sozusagen den Druck noch weiter erhöht. Da ist die Rede davon, dass bei Harvard verstörendes Anspruchsdenken vorherrsche. Bundesmittel kommen eben nicht ohne die Pflicht, Bürgerrechte zu respektieren. Also ganz interessant, man dreht das hier tatsächlich auf eine Art Rechtsverteidigung, dass der Staat da jetzt Druck ausübt. Auf die Kreativität muss man erstmal kommen. Und deshalb wurden nun 2,2 Milliarden Euro Forschungsgelder einfach mal eingefroren, was natürlich eine Wahnsinnsauswirkung auch auf Forschung haben kann. Außerdem werden Steuererleichterungen auf den Prüfstand gestellt. Das ist vielleicht so ein ganz entfernter Verwandter unserer kleinen Gemeinnützigkeitsdebatte, die wir haben, ne? Also weil auch in den USA eben es erhebliche Steuererleichterungen für Universitäten gibt. Aber jetzt eben gesagt wird, naja, aber ihr seid ja gar nicht neutral und dann geht das nicht. Kennen wir also so ein kleines bisschen.
Ja, wir erinnern uns an Friedrich Merz' Liste mit den NGOs, ne? Die Fragen.
Ja, genau. Die sind ziemlich in Sorge, ne? Also bei den NGOs gibt's viel Unruhe. Ich habe da kürzlich eine Anfrage bearbeitet von einer NGO, die da Sorge hatte. Und also über das Thema Gemeinnützigkeit werden wir hier auch nochmal sprechen. So eine kleine Sneak Preview kann ich dann geben in einer der nächsten Episoden. Es ist das Bildungsministerium dabei, es ist das Finanzministerium dabei und auch das Heimatschutzministerium hat sich eingemischt. Die Heimatschutzministerin Kristi Noem, weiß nicht, wie man sie ausspricht, die will Zuschüsse in Höhe von 2,7 Millionen Euro streichen und das Recht auf Zulassung ausländischer Studenten streichen. Also da alle hacken sozusagen auf Harvard rum und man sieht, was für eine universale Macht da von Donald Trump ausgeht.
Ja, alle hacken auf Harvard rum, aber also vielleicht kommen wir nochmal kurz drauf zurück. Was wollen Sie denn eigentlich von Harvard genau? Also was hat die Bundesregierung denn vor in den USA?
Da gibt's eine Liste von Forderungen. Es geht also vor allen Dingen um Einfluss auf Personalpolitik, vorgeblich um Antisemitismus zurückzudrängen, genauso wie bei uns, beziehungsweise noch im erheblich größerem Ausmaß als bei uns, gab's dort ja pro-palästinensische Proteste. Und es soll auch darum gehen, die progressive Ideologie zurückzudrehen. Also weniger Activism, mehr Scholarship ist so ein Stichwort. Es soll künftig nach Verdiensten, also nach Merits eingestellt werden und nicht nach Geschlecht oder Rasse, wie man es in den USA ja sagt, also ne, Race. Mhm. Die DEI-Büros sollen schließen, die Initiativen sollen dicht gemacht werden, die Kriterien für Studienzulassung sollen reformiert werden, um solche Studenten auszuschließen, die feindlich gegenüber amerikanischen Werten und Institutionen sind. Außerdem soll mehr für Perspektivenvielfalt getan werden. Und Perspektivenvielfalt heißt in diesem Falle, also ne, mehr rechte Ansichten sollen dort zu Wort kommen.
Also Feindlichkeit gegenüber amerikanischen Werten klingt ja fast so ein bisschen nach McCarthyismus, wenn man sich da ganz weit zurückerinnert, ne?
Ja, naja, eben. Und man fragt sich auch, wer interpretiert das? Wer legt das denn aus? Und gehört zu den amerikanischen Werten nicht vielleicht auch sowas wie die Wissenschaftsfreiheit? Also ja, es ist wieder ein kleiner Gänsehautmoment in Amerika, aber keiner von der guten Art. Ich habe dann vorhin noch bei der Recherche ein Interview gesehen mit Constanze Stelzenmüller, die ja diese ganze transatlantischen Verhältnisse aus ihrer eigenen Perspektive beobachtet und in Harvard war. Und die sagte, Harvard stünde für die Regierung stellvertretend für eine korrupte Elitenproduktion. Und sie betonte auch noch, dass die weltweite renommierte Forschung dadurch natürlich sehr bedroht wird. Und sie lobte den Widerstand von Harvard, weil das eben auch den kleineren Unis nützen würde, die eben jetzt nicht das Rückgrat haben und das Standing haben, um sich da gerade zu machen. Sie sparte wirklich nicht mit drastischen Worten und sagte, die amerikanische repräsentative Demokratie stehe vor der Entkernung. Das ist ungeheuerlich, das hat es in der amerikanischen Verfassungsgeschichte noch nicht gegeben.
Ja, what a time to be alive, kann man nur wieder sagen. Das war aber leider noch nicht alles, ne? Also aus dem Trump-Maga-Universum. Trump hat ja auch bei Abschiebungen wieder für viel Furore gesorgt.
Genau, darum müssen wir auch noch ganz kurz kommen. Ich will es nicht zu lange auswalzen, aber wir haben alle mitbekommen, dass die Administration Massenabschiebung nach El Salvador organisiert hat, in dortige gigantische Gefängnisse. Wir erinnern uns auch die Abschiebung, die dann verhindert werden sollte und wo dann der Präsident von El Salvador dann sagte, ja, zu spät eingegriffen und so. Aufsehenerregend ist jetzt insbesondere der Fall Kilmer Abrego Garcia. Der ist mit einer US-Bürgerin verheiratet und seine angebliche Bandenmitgliedschaft, wegen der er ausgewiesen wurde, die ist unbewiesen. Zudem genoss er Schutz in den USA. Der Supreme Court hat deshalb nun Trump angewiesen, ihn zurückzuholen, also alles dafür zu tun, dass er zurückkommt. Und da beweist sich nun diese Männerfreundschaft zwischen dem el salvadorianischen Präsidenten Bukele und Trump. Man spricht auch vom Abschiebebündnis. Bukele sagte also, ich habe nicht die Macht, ihn in die USA zurückzubringen. Sprach auch davon, dass er ja sich Schleusertätigkeiten zu Schulden kommen lassen würde, wenn er den jetzt zurückbringt. Und Trumps Vizestabschef Stephen Miller, der behauptete, die Abschiebung Garcias sei rechtmäßig verlaufen. Und damit nicht genug. Künftig sollen auch US-Bürger nach El Salvador abgeschoben werden. Das sagte Trump vor Reportern. Da sagte er, es gebe einheimische Kriminelle, die Leute vor die U-Bahn stoßen, älteren Ladies mit einem Baseballschläger hinten auf den Kopf hauen. Absolute Monster. Und die würde ich gerne zu der Gruppe dazu tun und sie aus dem Land schaffen. Und dann sagte er noch in einem Nachsatz, ja, man müsste aber erstmal die Gesetze checken. Also,
ach so, okay.
Dort geht es weiter. Und wir werden dann sehen, was diese Gesetzesprüfung von Donald Trump ergeben hat.
Ja, Henrik, und zum Schluss müssen wir aber auch nochmal über Tinder sprechen.
Ja, vor dem Bundesverfassungsgericht ist nämlich jetzt eine Bundeswehroffizierin gescheitert mit einer Verfassungsbeschwerde gegen ein Disziplinarverfahren. Zur Erinnerung, ihr kennt den Fall wahrscheinlich. Eine Soldatin hatte sich auf Tinder präsentiert als A, 45, spontan, lustvoll, trans, offene Beziehung und auf der Suche nach Sex. All genders welcome. Wegen dieses Profiltextes verhängte nun der Dienstvorgesetzte im August 2019 die Disziplinarmaßnahme eines Verweises gegen sie.
Ja, und dagegen hat sie sich ja dann auch gewehrt, auch gerichtlich. Mit welchem Argument hat sie es denn jetzt in Karlsruhe versucht?
Ja, da gibt es einmal natürlich die materiellrechtliche Betrachtung. Da geht es ums allgemeine Persönlichkeitsrecht in seiner Ausprägung als Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Das ist Artikel 2.1 in Verbindung mit Artikel 1.1 Grundgesetz, wisst ihr alles. Sowie der Gleichheitsrechte aus Artikel 3 Absatz 1 und Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz. Das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung umfasst nämlich die Möglichkeit, sexuelle Kontakte zu suchen und hierbei ehrlich und nach eigener Vorstellung das eigene Begehren zu thematisieren, sagt sie. Und das sei praktisch, wenn sie nun das nicht dürfe auf Tinder, das sei dann oder sich da nicht so ausdrücken könnte, dann sei das praktisch ein Tinder-Verbot, was für pansexuelle Transpersonen besonders schwer wiege. So argumentiert sie.
Ja, also wenn man jetzt mal diese lustige Wort Tinder-Verbot außen vor lässt, ist es ja auch was sich durchaus hören lässt irgendwie, ne? Also dass es natürlich irgendwie auch möglich sein muss, dass man potenzielle Partner auch ansprechen darf auf und Dating-Plattformen sind ja heutzutage nun mal ein wichtiger Teil davon. Jetzt ist es aber ja auch so, dass der Verweis, den sie bekommen hat, der ist ja inzwischen getilgt worden. Warum klagt sie denn jetzt trotzdem?
Ja genau, also ich finde das Argument auch überzeugend. Was mich aber irritiert hat, ist, dass es jetzt für pansexuelle Transpersonen besonders schwer wiege, weil ich meine, es gibt auch wahrscheinlich Cis-Männer, die davon auch total betroffen wären, weil sie vielleicht nicht daten können oder so.
Es gibt ja auch Plattformen für Homosexuelle extra und sowas, die sowas nutzen. Ja. Also für jeden, der nicht hetero ist, ist es wahrscheinlich einfacher, als dann irgendwie in der Bar jemanden einfach so mal Verdacht anzusprechen. Ne?
Genau, aber gut, weg von den materiellen Themen. Es gibt tatsächlich eine prozessuale, interessante Sache. Warum klagt sie, der Männerverweis getilgt wurde? Genau, also sie argumentiert mit der Wiederholungsgefahr und damit, dass ein hohes Rehabilitierungsinteresse vorliege. Aber, und da wird es jetzt ein kleines bisschen kleinteilig, vor der Erhebung der Verfassungsbeschwerde, war schon die Tilgungsreife nach der Wehrdisziplinarordnung eingetreten. Das heißt, also ab einem gewissen Punkt wird dann dieser Verweis getilgt. Und sie hat erst nach Fristablauf begründet, warum trotzdem noch ein Rechtsschutzbedürfnis bestehen könnte. Also Karlsruhe hat durchaus offen gelassen, dass es noch sein kann, dass da ein Rechtsschutzbedürfnis besteht, aber das wurde eben erst nach Fristablauf dann vernünftig begründet. Und auch die Anhörungsrüge vor dem Bundesverwaltungsgericht war nicht ausreichend gut begründet und konnte deshalb diese Verfassungsbeschwerdenfrist auch nicht offen halten. Also mit anderen Worten, ein verfassungsrechtliches Grundsatzurteil über Soldatentinder scheitert letztendlich an Begründungsmängeln. Und vielleicht war man in Karlsruhe ja auch ganz froh, dass man nicht über Sex reden musste. So, das war's für heute. Danke dir, lieber Max.
Ja, hat wieder viel Spaß gemacht, Hendrik. Und suchst du Ostereier am Sonntag? Auf Mallorca?
Dann bin ich leider nicht mehr hier. Die muss ich dann zu Hause suchen. Aber ja, tatsächlich, okay. Apropos nächste Woche, ganz wichtiger Hinweis. Nächste Woche machen wir eine kleine österliche Pause und sind also erst in 2 Wochen wieder für euch da. Bis dahin könnt ihr Feedback sammeln, Lob sammeln und Kritik sammeln und das alles schicken an gerechtigkeit-loseblatt@njw.de oder in den sozialen Medien. Ihr kennt das Spiel. Bis dahin, habt eine gute Zeit.
Tschüss.